Gibt's?
Ja. Ja, ich hätte eine Frage. Mir ist es nicht ganz gerade raus, weil ich glaube, ich habe es richtig gehört, die Frage der Machtkontrolle. Das ist ja ganz entscheidend bei den ganzen Überlegungen. Und wenn man die Dinge da hört von Hobbes und von Locke, das ist schön, einen Vertrag zu machen und irgendeinem Souverän dann die Macht zu übertragen. Aber wie wäre es denn wieder los? Macht verführt. Wenn die Macht hat, gibt es sie wieder her in vielen, vielen Fällen. Wir haben heute eine Demokratie, da haben die Möglichkeit, alle 4 Jahre unsere Regierung abzuwählen. Aber bei den Überlegungen, die damals diese Staatslehrer gemacht haben, da war das nicht mit drin oder vielleicht habe ich es nicht aufgenommen. Können Sie dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen? Das würde mich interessieren.
Ja, das Problem ist, mit Händen zu greifen. Man merkt diesen ganzen Staatskonzeptionen an, dass sie sozusagen das Recht auch als Form begreifen, solche Architekturen aufzubauen, die was einerseits natürlich mit der Ausübung von Macht zu tun haben. Auch das ist ja ein Punkt, ein Problem, das erstmal gelöst werden muss. Und in der Epoche der Staatsräson ist ziemlich gut erkennbar, wie das auch eine dominante Fragestellung ist, gerade bei Hobbes. Also wie kann man Macht in einer Weise zur Geltung bringen, in einer tendenziell chaotischen, kriegerischen, konflikthaften Wirklichkeit, dass sowas wie Ordnung geschaffen werden kann. Also das ist ein erstes Problem, sowas wie der produktive Einsatz von Macht. Die Bündelung, die Organisation, Zentrierung und das Wirksammachen von politischer Macht. Auf der anderen Seite ist ja auch sehr schön erkennbar, wie die Frage der Bändigung, Begrenzung, Limitierung dieser sozusagen durch Konzentration so stark gemachten Souveränität dann auch gleich mit auf die Agenda kommt. Das ist ja sogar bei Hobbes schon so. Er diskutiert die Frage von Widerstandsrecht, auch von Grenzen des Durchgriffs des Souveräns auf den Einzelnen. Sie erinnern sich vielleicht an diesen Punkt, dass keine Form von Widerstandsrecht gegen den Souverän existiert bei Hobbes, aber diese eigenartige Figur, die ihm offenkundig ganz wichtig ist, dass man jederzeit als Bürger sein eigenes Leben retten wollen darf. Das heißt, man darf auswandern, man darf fliehen, man darf sich dem Zugriff der Macht entziehen. Also selbst der Hobbesche Leviathan ist in dem Sinne nicht totalitär, dass er als sowas wie eine geschlossene Staatlichkeit, die keine Fluchtmöglichkeiten lässt, überhaupt nicht denkbar wäre. Also das ist für Hobbes ein elementarer Punkt, dass in dem Sinne der Bürger den Staatsvertrag, also diesen Vertrag auch wieder kündigen kann, dass er geht. Also de facto kündigen. Das ist natürlich eine nicht so schrecklich befriedigende Lösung aus unserer Sicht. Und danach sieht man ja auch, wie die Staatskonstruktionen, die das Recht auch einsetzen, um parlamentarische Elemente einzubauen, eine Monarchie unter die Bedingung von konstitutioneller Limitierung auch der Entscheidungsmacht des Souveräns und so weiter zu stellen und wie die Bürgerrechte ins Spiel kommen, also wie da das Gegengewicht verstärkt wird. Wenn ich jetzt Ihre Frage nochmal beziehe auf das Problem des Rechts, ist natürlich so, dass das Recht in dieser Zeit gedacht wird bereits als die Form der rationalen Bändigung und Organisation von politischer Macht. Und damit natürlich eine Frage nicht mehr auf der Agenda steht, die man ja auch stellen kann, inwieweit ist die politische Macht des Rechts nicht schon ein Problem? Also ich weiß nicht, ob ich jetzt Ihre Frage überbeanspruche, aber das könnte man ja fragen. Also wenn Sie sagen, die Wahlen, ne, alle 4 Jahre kann der Bürger sich da mal aber in einer rechtlich stark regulierten Form zu Wort melden, also er kann eigentlich qua Kreuzchen sozusagen einmal das politische System irritieren und daraufhin funktioniert es weiter 4 Jahre lang, ist diese Idee der rechtlichen Bändigung nicht unter Machtgesichtspunkten schon ein Problem? Und bei der rechtlichen Bändigung ist ganz klar, das Recht selber ist als Kontinuum gedacht. Wir haben nie die Möglichkeit, das Recht abzuwählen. Wir haben nur die Möglichkeit, bestimmte Individuen oder Parteien oder wie auch immer abzuwählen. Das heißt, die Formrecht, die Idee einer der Möglichkeit der rationalen Bändigung und Architektur einer sozusagen Macht distribuierenden Staatsganzen, die wird mit der Hoffnung verknüpft, dass Recht, also die Macht des Rechts selbst, legitim ist und auch gewünscht werden kann. Also das ist sozusagen eine gute Form von Macht, ist, die da drin steckt. Und die Frage kann man aufwerfen. Also wie sehr ist nicht die in der Rechtsform steckende politische Macht auch schon ein Problem? Weil die ist sozusagen vor die Klammer gezogen. Das ist ein Thema, das bei Rousseau so ein bisschen anklingt oder bei Marx dann auch oder bei Hegel so vielleicht, also sagen wir mal zwischen den Zeilen eher, steckt nicht die eigentliche, sagen wir mal, Weggabe der politischen Handlungsfreiheiten für das Individuum, das dann als Bürger fungiert in so einem Staat, darin, dass sich dieses Individuum überhaupt auf die Form Recht einlässt. Das Vertragsmodell zum Beispiel. Die Verpflichtung auf Gesetzesgehorsam in der Form, dass ich dann akzeptieren soll, dass das Gesetz auch das ist, was mich bestraft. Wenn ich irgendwas tue, was dagegen verstößt. Und zwar mit dem Argument, ich hätte das Gesetz ja selber gewollt. Weil ich ja doch schließlich Bürger bin und insofern diesen Staatsvertrag auch mit oder diesen Gesellschaftsvertrag mit abgeschlossen habe und so weiter und so weiter. Und das kann man ja auch sozusagen als den die eigentliche politische Enteignung des Individuums interpretieren. Das ist eine sehr viel weniger deutliche Diskussionslinie bei der Frage nach der Einhegung von politischer Macht durch Staatlichkeit. Also nicht nur das Wie der Verteilung von Macht, sondern die Nutzung der Rechtsform als Medium der Verteilung von Macht zu problematisieren. Ich weiß nicht, ob die Antwort...
Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil die Frage zweischichtig war. Sie bezog sich einmal auf die Kontrolle der politischen Macht und gleichzeitig, aber das habe ich nicht damit sagen wollen, auf die Rechtskontrolle, die wir heute haben,
ja.
Durch die Verfassungsbeschwerde, die der Einzelne hat. Und damals gab es so etwas nicht, das war auch nicht aktuell. Da war es viel wichtiger, eine Kontrolle haben, zu haben für den Politikführer oder den Souverän. Die Richtung habe ich
nicht. Ja, das kann man vielleicht auch noch ergänzen. Dass natürlich das Recht in dem Maße auch als politische Macht relevanter wird, auch in der Idee der Gewaltenteilung, die ja schon relativ alt ist, als es justiziell durchsetzbares Recht wird. Also im Grunde muss man sagen, die politische Macht des Rechts steckt sehr weitgehend in der Frage der Justizorganisation. Wie genau funktionieren Gerichte? Wie werden sie befasst? Also das ist ein Punkt, auf den ich noch kommen werde, auch eine relativ späte Errungenschaft, etwa 1800, also geht auf Napoleon zurück, ist das Justizverweigerungsverbot. Ein ganz entscheidender Punkt. Es kann ja sein, das ist uns gar nicht mehr klar, dass es Gesetze gibt, die irgendwas postulieren, Freiheiten für die Bürger, bestimmte Anspruchsgrundlagen oder wie auch immer, dass es auch Gerichte gibt, die dafür zuständig sind, in diesen Sachen Urteile zu fällen. Aber es kann sein, dass ein Gericht nicht gezwungen ist, einen Fall aufzunehmen. Und das war ganz lange so. Also, dass ein Gericht entscheiden konnte, sich mit einer Klage nicht zu befassen. Ja, aber das muss begründet werden. Also das hat dann sozusagen nochmal verfahrensmäßig, es gibt so Vorprüfverfahren, aber auch das muss dann stattfinden, dieses Vorprüfverfahren. Und das ist eine relativ späte Errungenschaft, dass Justiz Verweigerungsverbot. Das heißt, der explizite Zwang für die Gerichte, dass sie tätig werden müssen, wenn jemand eine Klage einreicht. Das ist auch so ein Punkt, der extrem wichtig ist für die Frage der politischen Macht dessen, was wir so pauschal Recht nennen. Weil damit gerät das gesamte Justizsystem sozusagen unter Zugzwang von unten. Die Bürger können es betätigen und das Rechtssystem muss reagieren und muss unter Umständen auch, wenn es jetzt um das Thema Verfassungsbeschwerde geht, auf der Ebene der Auseinandersetzung des Bürgers mit der Regierung, sofern es eine Auseinandersetzung ist, die mit rechtlichen Mitteln geführt wird, muss es tätig werden. Das ist also auch eine der Bausteine des modernen Antlitzes des Rechts heute, das eine sehr politisch sehr mächtige Struktur ist. Und das hat sich auch so mit der Zeit erst hinzuaddiert. Das gehört zu dem Teil der Rechtsgeschichte, die man eigentlich selten erzählt bekommt. Man bekommt immer Inhalte erzählt, aber über diese justizielle Seite des Juridischen sehr wenig.
Ich knappere noch an dem Begriff der Vernunft. Der ist so schillernd in diesem Zusammenhang für mich. Ich habe es nicht so ganz mitgekriegt. Also Vernunft habe ich jetzt mal, ich versuche es mal abzugrenzen, gegenüber, also Rationalität gegenüber Irrationalität, gegenüber Willkür, gegenüber dem göttlich Gesetzten. So haben wir es, glaube ich, so ungefähr definiert. Also das sind so Abgrenzungen. Für mich hat aber auch dann so in dem Verlauf der Vorlesung die Vernunft gegenüber, oder als erster Schritt zu dem Positivismus, hat aber auch die Vernunft so etwas Beharrendes, so etwas Drübergesetztes, was aber sehr, ja, nicht genau definiert ist, was natürlich für mich als moderner Mensch und wahrscheinlich auch bei anderen auch in den Lauf der Zeit eingebunden ist. Also was vor 400 Jahren vernünftig war, ist heute wahrscheinlich nicht mehr vernünftig. Aber in diesen ganzen Konstruktionen mit Vernunftrecht wird Vernunft immer als etwas fast Statisches oder zumindest Festgelegtes gesehen. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen so eine Spannung gespürt gegenüber dem, also dass die Zeitgenossen damals wirklich nicht gesehen haben, dass Vernunft auch was Bewegliches ist und sich immer auf die Vernunft berufen haben als übergeordnetes, was auch immer das sein mag, und darauf das Recht dann mit Hilfe der Vernunft das Recht ausgebreitet haben. Und da würde ich ganz gerne noch ein bisschen mehr darüber hören.
Also das ist, glaube ich, eine ganz richtige Beobachtung. Also ein Punkt, der klingt trivial, aber es lohnt sich, das immer wieder zu sagen. Natürlich, aus der Perspektive der Philosophie, das ist uns im Prinzip vertraut, ist Vernunft nichts immer Gleiches, sondern genau das ist interessant, wie sich Konzepte von Vernunft, Ideen von Vernunft oder Hoffnungen auf Vernunft historisch wandeln. Also auch die Schwerpunktsetzung dessen, was man überhaupt für vernünftig hält, verschiebt sich dramatisch. Man könnte die Ideengeschichte auch von daher aufrollen und sagen, also was für Vernunftfigurationen oder was für eine Ausgestaltung von dem, was den Namen Vernunft hat, hat zur jeweiligen Zeit sozusagen als Leitmuster so fungiert im Inneren der Denkgebäude, aber auch im Inneren so der institutionellen und praktischen Bemühungen. Und das wandelt sich. Und das ist auch in der Spanne, die wir jetzt unter diesem Titel Vernunftrecht diskutiert finden. Das ist ja ein aufgenommenes Wort, aber es ist gar nicht so schlecht. In dieser Spanne können wir auch schon beobachten, wie sich die Kontur dessen, was da wohl Vernunft heißen könnte, sollte oder an Vernunft eingebaut geglaubt wird, wie sich das verwandelt. Und der Eindruck, dass wir da zunächst mal, also in der Phase der Staatsräson insbesondere, Vernunft relativ eng liiert finden mit einer Idee von Ordnung. Und zwar Ordnung in einem nicht ganz starren Sinne, aber doch in einem, vielleicht könnte man sagen, mechanistisch ausbalancierten Sinne. Also insofern geschlossen. Sie erinnern sich auch an die mechanischen Bilder, die da zum Teil auftauchen, oder die Idee vom Staat als Maschine. Da stecken sicherlich auch andere Komponenten drin, also das totale Chaos ist auch so eine Gegenvision oder die völlige Willkür zur Vernunft. Wobei interessanterweise ja bei Hobbes, wenn man so will, mit dem Hobbeschen Souverän, der ja diese Position der völligen Willkürfreiheit innehat, sowas wie ein sozusagen Willkürmotor, eine Maschinerie der Vernunft antreibt. Ja. Trotzdem ist im Prinzip das Chaos natürlich das Gegenbild, die Situation eines rechtlosen, alle fürchten alle Zustand, das wäre so ein Chaos von dem schlechten Typ, gegen den Hobbes sein Vernunftrecht setzt, und das mit dem Göttlichen liegt auch auf der Hand, dass, sagen wir mal, die Idee der guten Kreation, die mit Gott verknüpft war, anders gelagert ist, als was man mit dem Begriff Vernunft emphatisch verbindet. Also ob Gott jetzt vernünftig war, indem er die Welt schuf, das steht dahin, das ist eigentlich gerade keine gebührliche Frage, sondern das ist anders dimensioniert. Ja, jetzt haben wir aber innerhalb der Vernunftrechtsepoche diese interessante Verschiebung. Also ich habe ja nur relativ wenig Autoren besser ausfalten oder weiter ausfalten können, aber man kann gut sehen, wie sich dieses, was du genannt hast, so das Statische oder dieses Schwere, Ordnungshafte in verschiedene Richtungen verschiebt oder auch anreichert. Zum einen in diese, ich sag mal, Logifizierungsrichtung, dass es immer formaler wird, immer stärker eigentlich eine bestimmte Logik ist, die bei Kant ganz perfekt dann im Grunde in dieser Autonomiefigur mündet, die ja mit dieser, sagen wir mal, mehr so physisch gedachten Staatsmaschinerie oder Staatsphysik des Hobbeschen Typs zum Beispiel gar nicht so viel zu tun hat mehr, oder also eigentlich gar nichts zu tun hat. Das wäre so eine Richtung. Und wir haben auf der anderen Seite das Freiheitsthema, was sich ja mit der Vernunft verbindet. Auch bei Kant ist ja, das hat die zwei Komponenten, es ist diese sozusagen formale Selbstbezüglichkeitsfigur, andererseits aber auch das Pathos von Freiheit, das damit verknüpft wird. Und auf der Seite Rousseau, Hegel, haben wir die Freiheit viel stärker mit solchen dynamischen, mit solchen Sprengfiguren verknüpft. Also die Idee der Überwindung, der Sprung oder der Kraft, die ins Morgen drängt und gerade diese, sagen wir mal, in sich ruhende Form von Autonomiefigur temporalisiert. Und das ist auch ein interessanter Punkt. Also da kommt dann so eine Dynamik rein, die zunächst mal mit der Vernunftvision nicht bricht, sondern im Gegenteil, auch emphatisch Fortschritt. Ja? Also sich das Projekt Vernunft zu eigen macht, aber jetzt eben diesen Projektcharakter betont. Das heißt, da temporalisiert sich die Vernunft, sozusagen die fungierende Vernunft, auf die das Recht da setzt. Und jetzt ist eine interessante Frage, in welche Richtung geht das? Ja? Also ist das eher, sagen wir mal, so eine idealistische, logifizierte Variante oder kommen wir doch zurück auf die materiellen Verhältnisse, in denen also die Vernunft sich Platz oder Bahnen finden muss und die aber in gewisser Weise auch die Geschichte belehren können. Also da, wo Widersprüche sind, wird Vernunft sozusagen von unten her freigesetzt und kommt jetzt gar nicht irgendwo aus irgendeiner, was weiß ich, logisch schlüssigen Figur her, sondern eben gerade aus den Widersprüchen in der Wirklichkeit. Das wäre jetzt die stark dann in der Marx-Engels-Tradition auch fortgeführte Idee von einer sozusagen geschichtsmaterialistisch latenten Vernünftigkeit, die sich gerade in den Konflikten findet, wo die Widersprüche insofern so eine Art untergründige Vernünftigkeit haben, als sie zu einer wie auch immer gearteten Explosion führen und das danach wird vernünftiger sein als das Unvernünftige vorher, an dem sich diese Widersprüche entzündet haben. Das ist natürlich eine hegelsche Figur. Also der geistige, Vater ist immer so ein schlechter Ausdruck, aber sagen wir mal, Kopf und das Textuniversum, das diese beiden Typen von dynamischer Vernunft eigentlich verankern kann, ist Hegel. Sowohl diese sagen wir, abstrakte oder abstraktionsfreudige Seite von Freiheit, als auch diese, die aus der widersprüchlichen und umkämpften Seite der realen Verhältnisse oder der materiellen Verhältnisse herkommt. Und das treibt dann in eine Theorielage hinein, jedenfalls in der Rechtsphilosophie oder Rechtstheorie, Rechtsphilosophie, in der Vernunftbegriff verblasst. Der wird nicht explizit aufgegeben. Sie werden auch heute noch in dem Zusammenhang, also von Rationalität an allen Ecken und Enden reden hören, wenn es um Rechtsfiguren geht oder auch um Rechtsbegründungen und so weiter. Aber dass das Recht selber sich qua Vernünftigkeit sozusagen als Recht ausweist, das verblasst. Dann tritt die Macht nach vorn oder das Faktum, das Gesetztsein, das Vorhandensein, die Wirksamkeit und dergleichen.
Ist das so ähnlich wie der Naturbegriff, der ja auch irgendwo dranhängt und sich manchmal vermischt,
ja,
und dann auf einmal wegrutscht, ja, und nicht mehr da ist?
Ja, das könnte man sagen. Ich meine, der Naturbegriff ist ja auch nicht völlig verschwunden, aber er hat diese eigentümliche, nicht wirklich Letztinstanzlichkeit heute. Also es ist uns viel zu vertraut, dass zu der Frage Natur immer ganz unterschiedliche Antworten kommen können, als dass wir wirklich Natur im Singular stark machen würden. Und das ist bei der Vernunft vielleicht auch so. Also das ist auch eine Pluralisierung, eine so evidente Pluralisierung der Frage, was denn nun aber vernünftig sein könnte oder was auch nur Fortschritt sein könnte und so weiter und so weiter, dass der Singular auch einfach abhanden kommt. Wenn da jemand Vernunft sagt, wird jeder, der das hört, denken, aha, welche denn? Ja? Und damit sind wir im Grunde schon wieder mit einem Bein in dem Gelände, aus dem sich dann so wie auch immer positivistische Fragen stellen.
Ja, aber ist alles mehr historisch. Aber wenn ich von heute rede, dann gilt der Positivismus fertig, oder?
Sie meinen jetzt ganz aktuell?
Ja.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also da wage ich auch keine überschauende Zeitdiagnostik. Also jedenfalls ist, das gilt auch schon fürs ganze 20. Jahrhundert. Das Bild ist entschieden zu einfach, wenn man so klare Epochen behaupten würde, dass man sagt, also da Vernunftrecht und dann wird das positiviert und dann haben wir auch auf der Ebene der Diskurse, der Diskussion über Recht, der Argumentationen, nur noch positivistische Argumente, so ist es nicht. Sondern es gibt im Gegenteil eine, das ist ja auch ein interessantes Thema, mal gucken, ob ich da noch Zeit habe, drauf zu. Es gibt eine ganz eigentümliche Verfestigung der Rede gerade über, wie auch immer, nicht Positives im Zusammenhang mit normativen Fragen, die über einen Diskurs der Werte läuft. Was sind Werte? Interessante Frage. Also heute wickelt man normative Fragen über Wertediskussionen ab. Nun kann man das so oder so lesen. Man kann sagen, natürlich sind Werte was ganz anderes als was Positiv Fassbares und da haben wir eben doch eine permanente Konjunktur, vielleicht eine kleine, aber eine permanente Konjunktur von Diskussionen über Vernünftigkeit oder über Moral oder über vielleicht sogar, was man früher Naturrecht genannt hat, also über intrinsische Formen von Sittlichkeit. Man kann aber auch sagen, genau das ist die Form, in der man in Zeiten eines positivierten Rechtssystems über das nicht letztlich positiv Fassbare redet. Man spricht von Werten, die werden mehr oder weniger kriegen die einen Eigennamen. Die kann man auch so in Gesetzestexten zum Beispiel reinsetzen. Als Aufzählung kennen wir aus dem Grundgesetz zum Beispiel, Artikel 2. Ja. Der Wert wird dann als Rechtsgut in Rechtstexte eingesetzt. Und damit haben wir eigentlich so doch eben ein Gut, eine quasi sach- oder dinghafte Struktur, wo wir im Zweifel empirisch klären können, was steckt eigentlich dahinter. Also zum Beispiel statistisch, Meinungsumfragen und dergleichen. Und das passiert. Also wenn Sie sich angucken, stark kontroverse Themen, mit denen das Bundesverfassungsgericht irgendwann befasst wird, da wird dann diskutiert über, ja, also sozusagen den aktuellen Stand des Wertempfindens bezogen auf diesen einen Punkt in der bundesrepublikanischen Gesellschaft zum Beispiel. Abtreibung oder Datenschutz oder wie auch immer. Und was wenn man die Debatten dann anguckt, was und auch die zum Teil die, die höchstrichterlichen Entscheidungen dann, also was wird mobilisiert? Also, ja, es gibt Wertewandel. Oder es gibt eine Wertestabilität oder was weiß ich. Was ist ein Wertewandel? Das ist etwas, was letztlich empirisch erhoben wird. Jetzt sind es plötzlich 70% der Bundesbürger, die finden, Ökologie ist wichtig. Dann wird diskutiert, also ganz so läuft es nicht, aber sag mal, in dem Zusammenhang ist ein Diskurs möglich, der dann darüber diskutiert, ob irgendein ökologisches Schutzgut im Grundgesetz explizit genannt werden soll. Die Umwelt oder ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was da die begrifflichen Vorschläge waren. Und da kann man sich natürlich fragen, was passiert hier? Ist das eine Art Remoralisierung oder eine Wiederkehr des Naturrechts oder dergleichen? Oder ist das nicht eigentlich genau die Vorkommensform von Normativen im Rahmen eines im Prinzip positivierten Sprachspiels, wenn wir von Werten reden?
Das heißt, das Überlassen einen Spielraum für Vernunft oder Werte Verstoß gegen Sitten und Glauben. Das ist eine Auslegungssache. Aber frage ich 20 Leute, was ist vernünftig, dann habe ich 20 Meinungen. Mhm. Und das ist dann ein Problem.
Ja, aber wenn ich frage, ist das so und so für Sie ein Wert, dann habe ich auch 20 Meinungen. Nur das widerspricht dem Wertbegriff nicht. Der Wertbegriff ist dafür gebaut, dass es dann eben 20 Meinungen gibt. Das sind dann halt 20 Werte oder unterschiedliche Wertepräferenzen. Und da kann man dann weiter prozedieren. Also insofern ist es schwer entscheidbar. Man hat immer wieder das Gefühl, politisch aufgeladenen Diskussionslagen, also in denen öffentlich diskutiert wird, die sich irgendwie auch auf Rechtsfragen beziehen oder Gesetzgebung irgendwie betreffen, dass es doch so etwas gibt wie eine Wiederkehr von einer moralischen, ethischen, sonst wie fundamentalen, sittlichen Dimension. Und das mag richtig sein, aber ich lenke den Augenmerk auf diese eigentümliche Fassung von solchen Diskussionen im Zeichen der Werte und des Wertepluralismus und des Wertewandels und so weiter. Und damit haben wir eigentlich auch wieder eine Abwicklung sozusagen, eine kleinteilige Abwicklung von solchen prinzipiellen Fragen, die sich an Vernunft in Singular festmachen würden. Und so runtergebrochen auf diese kleinteilige Wertelogik kann man das eben sehr stark mit so einem positivierten Rechtssystem und politischen System verknüpfen.
Mich würde der Vertragsbegriff mal etwas genauer interessieren, der da immer im Spiel ist und der offensichtlich so plötzlich aus dem Nichts kommt. Oder habe ich das falsch gehört?
Gemeint ist jetzt so die Zeit der Staats- und Gesellschaftsvertragsmodelle.
Ja, ja. Und was das dann noch impliziert. Und heute ist ja der Vertragsbegriff in der Ökonomie, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Grundlage.
Ja, der kommt natürlich nicht aus dem Nichts. Ich habe das angedeutet mit dem römischen Recht. Also in der zivilrechtlichen oder marktrechtlichen Tradition ist der Vertrag als Institution vorhanden, eingeführt und auch im Mittelalter, also sozusagen in dieser römischen Fassung als Idee vorhanden. Also nicht nur eben als etwas, was man gemacht hat und verwendet hat, sondern auch der Idee nach. Es gibt noch eine zweite, etwas verwinkeltere Tradition, jetzt ideengeschichtlicher Art, aber auch institutionengeschichtlicher Art. Da gibt es aber ausführliche Literaturdiskussionen, inwieweit die da reinspielen in diese Vertragsmodelle, zum Beispiel gerade bei Hobbes oder auch bei Baudin, also wo es um den Souverän geht. Und das ist die lehnsrechtliche Figur des Untertaneneides. Es ist ja so, dass das in feudalen Zeiten, wie man so schön sagt, also dieses Untertanenverhältnis durchaus eine Rechtsform hatte. Das ist ja nicht irgendwie einfach nur eine faktische, brachiale Machtstruktur gewesen, sondern der Untertan, zum Beispiel ein Bauer, der irgendein Stück Land bewirtschaftet und so weiter, leistet einen Untertaneneid und ist gebunden an diesen Eid, und der Fürst nimmt diesen Eid entgegen, aber diese Beziehung hat etwas Kontraktuelles. Also einerseits ist der Eid, die Eidesleistung, genau, keine Willenserklärung im modernen und im römisch-rechtlichen Sinne, also zwischen Gleichen wird eine Art symmetrische Figur organisiert. Beide verpflichten sich, beide schließen den Vertrag. Das ist bei der Untertanen-Eidesleistung nicht der Fall, weil es asymmetrisch ist. Und insofern ist der Eid ein einseitiger Akt, aber er ist ganz einseitig auch nicht. Es gibt eine Formel auch auf der anderen Seite. Das heißt, es gibt eine Art, zum Beispiel die Schutzpflicht, und das ist ein interessanter Punkt, inwieweit diese nicht römisch-rechtliche, also jedenfalls nicht antik-römisch-rechtliche Figur auch Eingang findet in die Idee, die diese Staats- und Gesellschaftsvertragsmodelle anleitet im frühen Vernunftrecht. Also es könnte sein, dass es da ein doppeltes Erbe gibt. Dass die Umwertung dieser Untertaneneidesstruktur im Zeichen der alten römisch-rechtlichen Idee vom synalagmatischen Vertrag, der wirklich symmetrisch ist. Also dass das so ein Umwertungsprozess ist. Aber die Sache kam aus Italien, also insofern spricht schon viel dafür, dass diese römisch-rechtliche Tradition einfach blickbildend ist. Ich weiß nicht, ob deine Frage damit beantwortet ist.
Nee, weil ich nämlich eher diese totale Versachlichung, dieses mit dem Gleichheitshintergrund, diesen Vertrag, dessen ganzen Implikationen sind mir nicht so richtig bewusst, was das nämlich, also gerade dieses Äquivalenzprinzip dahinter, dass eben Gleiche diesen Vertrag schließen und das in der Wirtschaft so eine enorme Rolle spielt und eigentlich so erscheint, so abgelöst von menschlichen Beziehungen.
Ja, das ist natürlich eine sehr allgemeine Frage. Da könnte man jetzt eine juristische Antwort drauf geben und eine etwas philosophischere Antwort. Also die juristische würde zunächst mal lauten, dass ja gerade der Witz am Vertrag ist, zu abstrahieren von ganz vielen realen Qualitäten von Beteiligten, auch von sehr vielen unterschiedlichen Beteiligten. Eigentlich ist ja sogar der Vertrag, also dass überhaupt ein Vertrag stattfindet, muss ja ein großer Unterschied sein, denn beide haben daran Interesse, beide haben einen Vorteil. Das heißt, die Perspektive muss schon deswegen verschieden sein, weil beide versprechen sich was vom Vertrag und jeweils was anderes. Aber sie sind auch möglicherweise ungleich. Also ungleich vermögend, ungleich schön, ungleich mächtig, was auch immer. Genau davon abstrahiert der Vertrag und das macht ihn als Technik so wichtig. Deswegen ermöglicht er Handel oder Marktverhältnisse, gelingenden Käufe zum Beispiel, Verkäufe und so weiter, weil das Spiel der Marktteilnehmer genau darauf beruht, von allem, was von der zum Beispiel Kaufbeziehung jetzt irgendwie abgelöst werden kann, auch tatsächlich abzusehen. Und das ist ja ein wichtiger Punkt. Also zum Beispiel erlaubt der Vertrag, indem er Haftungsspielregeln festlegt, weitgehend ungeprüft zu lassen, ob der andere tatsächlich solvent ist. Also hat er das Geld überhaupt, um das zu bezahlen, was wir jetzt hier beschließen? Das muss umso weniger geprüft werden, umso klarer der Vertrag eine Institution ist, auf die ich mich berufen kann und die mich in die Lage versetzt, per Klage das Geld einzutreiben, auch wenn das vielleicht gar nicht hat. Also dann gibt es irgendwelche weiteren Verfahrensweisen, dann wird gepfändet oder was auch immer. Und genau das ist der Witz am Recht. Also das wäre die eher juristische Antwort. Etwas philosophischer könnte man natürlich sagen, ja, was ist denn dann gleich? Und eine Antwort könnte lauten, das, was gleich ist, als gleich unterstellt wird vom Vertrag. Und zwar nicht in dem Sinne, dass nur einfach abgesehen wird von Ungleichheiten, sondern positiv unterstellt wird, fast im Sinne einer Fiktion oder die Kofiktion auf beiden Seiten, die der Vertrag mit sich bringt, auf die es ankommt, ist die Freiheit. Also sie sind insofern gleich und werden auch gleich gesetzt, als genau unterstellt wird, beide haben die völlige Freiheit, ihn zu schließen oder nicht zu schließen. Und das ist sozusagen eine Erfindung des Vertrags. Die Freiheit, der Typ Freiheit, der sozusagen als ganze Freiheit gedacht werden kann, weil ich es tun kann, diesen Vertrag schließen oder es unterlassen. Und diese hundertprozentige Freiheit haben beide Beteiligten sozusagen per Definition in dem Moment, wo sie in der Vertragsform vorkommen. Und das kann man natürlich kritisieren. Ist ja dann auch kritisiert worden. Es gibt diesen berühmten Spruch, es ist dem König und dem Bettler gleichermaßen untersagt, unter der Brücke zu schlafen. Ja, also man könnte eben andersherum sagen, der König und der Bettler sind gleichermaßen frei, auf den Kauf eines Lebensmittels zu verzichten oder wie auch immer. Ja, also da ist dann die Frage der Faktizität von Freiheit im Kontrast zu dieser de jure sozusagen immer schon implizierten Freiheit eine, die man ausspielen kann gegen den Vertrag als Form. Also vielleicht ist das...
Das war meine.
Ich möchte da ergänzen noch ein bisschen was dazu sagen. Ich habe den Eindruck, dass wir uns heute viel zu festhalten an dem Vertrag, Vertragsbegriff. Vertrag haben wir sofort eine ganz bestimmte Rechtsfigur im Auge.
Ja.
Ich meine, wir sollten etwa bei Hobbes das ersetzen durch eine Verfassung gegen die Versammlung. Das setzt sich zusammen, sagt, was machen wir, wie organisieren wir den Staat? Wir machen jetzt keinen Vertrag miteinander. Wir haben eine Versammlung, sagen, wir wählen uns jetzt einen Souveränen. Was wir 1948 in Deutschland hatten, eine verfassungsgebende Versammlung, die ein Grundgesetz ausarbeitet. Das haben wir hier mit unter den Begriff Vertrag gebracht, obwohl es juristisch keiner ist. Ich glaube, das hilft ein bisschen weiter.
Ja, also jedenfalls solche Phänomene, Versammlungen, informelle Versammlungen zunächst mal, Beratschlagungen, Prozesse von Willensbildung, die zu allmöglichen, wie auch immer, politischen, institutionellen Konsequenzen führen, die komplizierter sind und als kollektiver Prozess gedacht werden müssen und eben nicht als Abtretungsvertrag zugunsten des Souveräns, das ist eine völlig andere Sache. Zu Hobbes passt es definitiv nicht, das können wir auch sagen. Also bei Hobbes ist es klar, dass es diese Form für ihn keine Form ist. Das wäre Chaos. Also auch keine Form, die zu irgendeinem rationalen Ergebnis führen könnte. Aber wir würden natürlich sagen, Moment, das genau kann doch auch vernunfthaltig sein, ein solcher Prozess. Also eine Arbeit, eine Ausarbeitung einer Vernünftigkeit, und wir können sogar sagen, dieser Typ von Realisierung von Autonomie oder von Schaffen von Regeln oder dergleichen, das ist vielleicht die optimale Verknüpfung von Freiheit und Vernunft. Also so ein deliberatives Modell. Es gibt ja auch moderne politische Philosophien, Rechtsphilosophien, die genau darauf setzen, Habermas zum Beispiel, kommen wir auch noch zu. Also diesen Prozess der Selbstorganisation von Vernunft, das ist jetzt kein Habermascher Begriff, im Zuge einer solchen rationalen oder rationalitätsorientierten Debatte. Das wäre so eine Hoffnung, wo wir heute sagen würden, das ist also vielleicht eine Idee von modernem Vernunftrecht. Was auch ganz interessant ist, aber seit dem 19. Jahrhundert, insofern ist Ihr Stichwort 1848 auch ganz prägnant, oder die Stichzahl, wir haben ja seit dem 19. Jahrhundert etwas, im auslaufenden 19. Jahrhundert dann aber auch zunehmend sozialrechtliche Modelle. Das heißt, wir verlangen seit den, oder können seit dem 19. Jahrhundert auch dem Recht abverlangen, dass es solche kollektiven juridischen Formen bereitstellt, und zwar in einer durchaus großen Formenvielfalt. Also die Figur der Genossenschaft ist schon viel älter, wie Gierke im 19. Jahrhundert pathetisch proklamiert hat, eine germanisch-rechtliche Figur. Gut, also die Idee der Räte oder des Parlaments könnte man auch in eine solche genossenschaftsrechtliche Tradition einordnen. Das hakt ein bisschen, also gerade was das Germanische angeht, ist das sehr das 19. Jahrhundert, was da so sich da so rein- und rückprojiziert. Aber interessant ist, dass wir in der Tat das Recht ja heute nicht nur in Form dieser Vertragsfigur mobilisieren, gerade dann nicht, wenn es um öffentliches Recht geht, sondern es gibt Verwaltungsrecht und es gibt eben auch sehr viele heute aktuell hochgradig relevante gesellschaftsrechtliche Figuren. Denken Sie an die Aktiengesellschaft, denken Sie an andere sehr komplexe gesellschaftsrechtliche Figuren, die Politik machen, politikfähig geworden sind und auch wirklichkeitsmächtig. Also wenn man den Prozess der Globalisierung anschaut, da gibt es ganz interessante Diskussionen darüber, also wie so die Herausbildung von so etwas wie einem Weltrecht, auf welchen juristischen Schienen oder juridischen Schienen das eigentlich läuft. Der Vertrag ist eine Komponente, weil er eben extrem freie Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Aber es gibt auch solche gesellschaftsrechtlichen Modelle, die extrem wirkungsvoll sind. Also denken Sie an die Börse und denken Sie an verschiedene Formen von kompliziert ineinander geschachtelten Gesellschaftsmustern, also ökonomischen Gesellschaften, ja, die in Form von Konzernen und dergleichen tatsächlich so etwas wie politische Einheiten sind. Und das hat mit unserer alten Idee vom Nationalstaat und von einem politisch autorisierten Souverän und so weiter überhaupt nichts mehr zu tun. Also so ein, wenn man das Phänomen Microsoft, sagen wir mal, als politische Einheit nimmt, was sie ja ein Stück weit auch ist, also es ist ein politischer Akteur, ein globaler Akteur, dann ist es sehr interessant zu gucken, wie ist der eigentlich juridisch beschaffen, dieser Leviathan. Das hat nur ganz wenig mit dieser alten Staatsräson-Tradition zu tun, in der wir unsere eigene Idee von Verfassung oder so immer noch rein denken. Ich weiß nicht, ob das...
Ja, bei den beiden Stichworten, also Weltrecht und Globalisierung, da denkt man auch wieder an Kant. Und da kommt doch Ihre Kant-Interpretation ein bisschen verkürzt vor. Also wenn ich daran erinnern habe, waren das zwei Sätze, die Sie sagten. Einmal Recht hat immer Recht, das ist sagen die Gegenthese zu Hobbes, ne? Der Staat hat immer Recht. Und dann haben Sie den Kant mit Vernunft zusammengebracht und sein Vernunftsrecht läuft hinein in das gesatzte Recht. Ne? Ist das doch, hat aber doch der Kant genauso wie der Hegel, wenn man so will, eine gewisse Dynamik. Denn bei ihm gibt es doch auch so, dass die Weltbürgerrecht, es gibt sozusagen diesen Gegensatz von Disputi und Republik, und den müssen wir doch im Grunde mit heranziehen, wenn wir aus seinem Rechtsverständnis, da meine ich irgendwie. Denn das despotische Recht ist ja ein Privatwille, der zum Recht gesetzt wird. Das republikanische Recht ist ein Recht, das sozusagen, wo die Bürger gleichzeitig Adressaten und Autoren sind. Also eine Interpretation, die der Habermas ja auch bei Kant macht. Ne? Können Sie damit etwas sagen, warum Sie den Kant so verkürzen?
Ich muss nochmal nachdenken, ob ich wirklich finde, dass ich ihn verkürzt habe. Man kann natürlich die Akzente unterschiedlich setzen. Man kann den dynamischen Kant suchen und wird ihn auch ein Stück weit finden. Und Habermas hat das natürlich sehr klug gelöst, das Problem, dass genau am Punkt dieser von Kant eindeutig geforderten sozusagen Gesetzesuntertänigkeit ansetzt. Also das muss man ja schon nochmal betonen, das ist vielleicht auch der Punkt, den ich so besonders interessant finde bei Kant, dass der Vernunftphilosoph Kant in der Tat ein Überprüfungsverbot verhängt, bezogen auf die Vernünftigkeit von gesetztem Recht. Und das kann natürlich mit Habermas schnell geheilt werden, also kann geheilt werden, das Problem, wenn man sich in der Tat eine diskutierende Republik vorstellt. Also die Gesetzgebung sozusagen als permanente Aufgabe betrachtet, die Republik sozusagen unter permanenten Reformdruck setzt und dann als diskutierende Öffentlichkeit ja auch faktisch beteiligt ist. Also es gibt ja dann nicht nur irgendwie quasi das Prinzip, dass ich da vorkomme in dem Gesetz immer schon, und zwar so sehr, dass ich meine Gedanken gar nicht nochmal anwerfen muss, um über das Gesetz nachzudenken, sondern ich bin ja dann faktisch involviert in die Rechtsetzung. Und das ist natürlich eine starke Verschiebung. Damit löst sich diese von mir so etwas eindeutig oder schroff präsentierte Problematik in der Autonomiefigur bei Kant, bezogen aufs Recht. Und wir haben natürlich dann auch ein sehr viel dynamischeres Gemeinwesen vor uns. Also wir haben dann tatsächlich eine ein Stück weit auch historisch geöffnete Situation. Also eine Art Zukunftsorientierung, die nicht nur darauf hinausläuft, dass sozusagen der Apparat sich selbst belehrt, sondern die darauf hinausläuft, dass tatsächlich Geschichte gemacht wird, in so einem jetzt mehr so Hegelsch grundierten Sinne. Also damit hat man mit einer kleinen Nuancenverschiebung in dem Antlitz der Kantischen Republik einiges verändert. Also ich weiß nicht, ob das als Antwort ausreicht.
Ja, dieses resonierende Publikum, das gibt es auch immer, die Kritik der Feder, die Kritik der Bürger,
das ist
in der geholt, auch sein die Gesetzgebungsmaschinerie begleiten, ne, wie das gesetzgerecht gemacht wird, wie aber auch vermutlich den Prozess der parlamentarischen Arbeit in seinem,
ja.
Ich weiß nicht, ob es eine wirklich scharfe Klärung gibt bei ihm, dass er das im Grunde so sieht, dass also das resonierende Publikum so doppelt auftaucht, ne, sowohl als Hintergrund der die Gesetzesarbeit begleitenden Abgeordneten, wie auch die Abgeordneten selber, die also in einer resonierenden Haltung sozusagen
der Ja, also er faltet das nicht sehr weit. Er faltet das nicht sehr weit auf, und ich würde jetzt mal zu Diskussionszwecken zumindest vertreten, dass das bei Kant doch sozusagen propädeutig ist. Ja, also es geht, das ist im Grunde eine Art Belehrung, die dann hoffentlich auch beim Gesetzgeber ankommt. Also diese Art von Kommentierung hat eher was von so also der Idee einer sozusagen Philosophenkammer oder Kammer irgendwie der Intellektuellen, die irgendwo da vor sich hin argumentiert und nachdenkt, und das Ganze wirkt sich dann, hoffen wir doch, klimatisch aus. Und das fasst Habermas natürlich sehr viel schärfer, der ja gerade auf Verfahren insistiert. Und das ist bei Kant nicht der Fall. Also das ist, insofern ist ein ganz entscheidender Punkt, an dem Habermas natürlich ein Stück weit tatsächlich auch wieder dieses positive oder positivistische Element reinbringt, das Setzen auf Verfahren. An dem Punkt, und zwar Verfahren gefasst als rechtliche Verfahren, in vielem ja auch. Also in Institutionen selbst, das ist ja eine der Habermaschen Pointen, hat das Recht diese Rolle, eben nicht nur Formen anzubieten, sondern tatsächlich diese Gewähr für Prozeduren zu übernehmen, die für Rationalität sorgen. Insofern hat es diese Doppelbelichtung. Also ein Stichwort Verfahrensrationalität. Das ist kein kantischer Gedanke. Das ist einfach genuin, neu und auch erfrischend modernisierend, würde ich sagen, an dem Punkt.
Mhm. Weil gerade die Namen Kant und Hegel fielen, da habe ich eine etwas banale, aber provozierende Frage. Bei beiden habe ich mitgenommen, wird das aktuelle Herrschaftssystem zunächst mal nicht in Frage gestellt, nicht unterminiert. Könnte da auch eine Rolle spielen, dass beide Kostgänger des jeweiligen aktuellen Rechtssystems sind?
Sicher könnte das eine Rolle spielen. Also in dem, das, so ganz allgemein muss man es einfach bejahen. Man muss noch mehr dazu sagen, beide schrieben unter der Bedingung einer staatlichen Zensur. Und das war das, also, das gehört zu dem, was man mitlesen muss, wenn man diese Texte liest. Also damit will ich andeuten, ich habe das ja bezogen auf gerade auf Hegel auch relativ weit getrieben, die These, dass das schon auch also zur damaligen Zeit klar erkennbar eine Kritik an den bestehenden Verhältnissen und am bestehenden Staat und auch Regenten war. Das sind aber, das ist eine ganz heikle Frage, inwieweit können wir das Kritikpotenzial eines solchen Textes tatsächlich sozusagen jetzt raushören, rausschmecken, bezogen auf die damaligen Verhältnisse, wenn wir an Leser denken, die natürlich wussten, unter was für Bedingungen welcher Text auch geschrieben worden ist. Das heißt, sehr viele der unterschwelligen Brisanzen, die möglicherweise in Formulierungen drinstecken, können wir als solche nicht mehr erkennen und halten den Text dann für affirmativer, als er ist. Das ist jetzt eine sehr allgemeine Aussage. Im Prinzip haben Sie aber recht. Man kann auch sagen, dass beide auf unterschiedliche Weise natürlich reagieren, auch auf den Terror, auf den Schrecken, der im Anschluss an die Französische Revolution tatsächlich auch ein sozusagen Drohbild, ein Angstbild aufgepflanzt hat. Also da merkt man bei beiden natürlich schon ein, also auch die Sorge, durch, sagen wir mal, allzu russoistisch flammende, jakobinische, wie auch immer, Kampfparolen tatsächlich also in Blutbäder hineinzuführen. Und da beide gelesen wurden, war das jetzt nicht völlig von der Hand zu weisen. Also es waren auch Autoren, deren Texte wirksam waren. Also insofern merkt man schon auch ein solches Plädoyer für Ordnung, für Stabilität und auch die Intention, eine in der Zeit und also historisch stabile Vision zu entwickeln. Ein Problem der Revolution ist ja, dass sie selbst nicht klärt, was danach ihr kommt. Und genau das war war eine der Wahrnehmungen der Französischen Revolution, dass dann eben sozusagen die Selbstzerfleischung ab dem Punkt X im Zeichen der Frage, wie geht es denn jetzt weiter, das eigentlich Verheerende war. Das heißt also, die Idee, dass man sowas wie Staat, also Status, einen Zustand entwerfen muss, die hat beide auf jeden Fall bewegt. Aber Ihre Frage bleibt. Also man kann sicherlich sagen, ja gut, die hatten einen Job, die waren angesehen, die waren auch an institutionelles Arbeiten und Prozedieren gewöhnt. Kant war Universitätspräsident. Das ist zur damaligen Zeit sowas Ähnliches gewesen wie ein Bürgermeister. Also die Universitäten waren ja sowas Ähnliches wie Städte oder also kleine Gemeinwesen. Wer sich immatrikulierte, wurde Bürger der Universität quasi. Und die Universitäten hatten Liegenschaften und hatten, ich weiß nicht was, eine ganze Ökonomie, und das musste verwaltet sein. Also insofern kann man sagen, Kant war selber zeitweilig in einer quasi Regentenrolle und hat sicherlich realpolitisch gedacht. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet. Also
mir ging es nur darum, dass man allgemein zu wenig über das Biografische von diesen Denkern mitbekommt.
Ja, das liegt ein Stück weit auch an mir, weil ich das Biografische eigentlich für nicht so wichtig halte. Oder für einen, für die Texte, für das, was die Texte sind, nicht wirklich wichtigen Punkt. Was macht das Gewicht und die Bedeutung von Texten aus? Ich sage jetzt mal ganz in aller Vorsicht, zum Beispiel, wie sie zu ihrer Zeit passen, wie sie aufgenommen werden, wie sehr sie etwas treffen und eben genau deswegen Wirkung entfalten. Und das wiederum sind Prozesse, die ganz schnell überhaupt nichts mehr mit der Person des Autors zu tun haben. Deswegen ziehe ich es vor, die Texte sozusagen als die Akteure zu sehen, also jedenfalls für die Fragen, die uns interessieren, und die Autoren eher ein Stück weit zur Randbedingung des Texts zu machen.
Das ist eine sehr positivistische Sicht.
Das ist eine positivistische Sicht, aber ich meine, über Autoren reden ist auch positivistisch. Also über irgendwie die Psyche von Hobbes. Also da gibt es zum Beispiel ausführliche Literatur. Hobbes hat irgendwann mal den Fehler begangen, in einer Biografie, in einer kleinen autobiografischen, also naja, in einer kleinen Schrift oder eigentlich noch weniger als eine Schrift, zu sagen, er hätte sein ganzes Leben lang Angst gehabt, sinngemäß. Und da haben sich also Generationen von psychologisierender Sekundärliteratur drauf gestürzt und Hobbes so quasi als paranoiden, Ordnungsdenker karikiert, der einfach zwangsneurotisch war und sich dann so einen Zwangsstaat ausgedacht hat. Und das halte ich einfach nicht nur für völlig irrelevant, sondern ich halte das auch wirklich für falsch. Also man verkennt komplett, wie sehr dieser Wurf der Leviathan und die anderen Hobbeschen Schriften wirklich den Nerv der Zeit treffen, extrem avantgardistische, innovative, zukunftsweisende Texte sind und genau so funktionieren. Das kann ja doch nicht an der Paranoia von so einem, englischen Emporkömmling, so wird es dann dargestellt, liegen. Ja, also das ist nicht relevant. Und Sie haben es ja auch gemerkt, also wie hoch anschlussfähig und wie in verschiedener Hinsicht in seinen Wirkungen, und zwar das kann man auch nachvollziehen, warum, also der Hobbesche Text Geschichte verändert, Welt verändert. Dass das so ist, kann man nur über den Text erklären und nicht irgendwie über den Menschen. Natürlich ist es immer interessant und faszinierend, dass es das gibt. Ja? Also, dass es Leute gibt, die sowas können. Das ist auch eine interessante Frage. Aber das ist jetzt nicht wirklich eine philosophische Frage.
Sie haben ja sehr eindrucksvoll gezeigt, wie seit Jahrhunderten, seit der Französischen Revolution vor allem, gerungen wurde um das Verhältnis zwischen Bürger und Staat. Zu tarieren und Rechte und Pflichten zu festigen. Ist jetzt nicht nach solch einer langen Phase des Etablierens nicht eine Phase automatisch vorhersehbar, wo es wirklich nur um pragmatistische Ansätze gehen wird? Mhm.
Pragmatistisch in welchem Sinne?
So James Dewey, dass man sieht, wie funktioniert das in der Praxis und daraus dann auch wieder Rückschlüsse zieht, die man natürlich theoretisch, man hat ja den Unterbau jetzt, das kann man ja dann immer wieder überprüfen, wie das reinpasst, in die Gedanken, die seit Jahrhunderten nun entwickelt worden sind. Aber das ist... wie in der Wissenschaft, wir müssen Theorie und Praxis irgendwie aufeinander abstimmen.
Ja. Also mal, ich lasse mal dahingestellt, ob der Pragmatismus jetzt als philosophische Denkschule oder als vielleicht auch ethisches Projekt so schrecklich viel Wirkung hat. Er könnte ja auch Folge- oder Begleiterscheinung, Parallelphänomen sein, aber die Frage ist interessant, die Sie aufwerfen. Also dieser Prozess, den man Positivierung nennt, was immer das genau alles für Facetten haben mag, ist natürlich einer, ich habe das beim letzten Mal auch angedeutet, wo es um das Stichwort Änderbarkeit geht, ja, den man so lesen könnte. Was gewinnt man, wenn man sozusagen den Ballast von kosmologischen, sittlichen oder vielleicht auch vernunftrechtlichen Grundfragen, Prinzipienfragen abwirft die Form Recht bejaht, mehr denn je, sie aber gleichzeitig so sehr zum Medium von Neuem, wie sie ja eh schon geworden ist, dann eigentlich ins Zeichen der permanenten Selbständerung oder Änderbarkeit stellt. Dann kommt etwas in der Art raus. Also so ein flexibles Instrumentar, das möglicherweise auch in seiner Temporalstruktur sich so weit verändert, dass das, was wir mit Recht im Grunde der Idee nach vielleicht gerne noch verbinden, nämlich die Idee von Dauer, gar nicht mehr eingebaut ist, sondern dass vielleicht auch ein Stück weit jedenfalls rückgebaut werden kann und trotzdem bleibt sowas Ähnliches wie Recht übrig. Und das können wir heute beobachten. Da gibt es auch so modernistische Konzeptbegriffe dafür, also Prozeduralisierung, das Stichwort hatte ich schon genannt, aber auch es gibt zum Beispiel ein Stichwort reflexives Recht oder dergleichen. Damit sind durchaus konkrete Neuerungen gemeint, die sich auch zunehmend einspielen, zum Beispiel auch in der deutschen Rechtskultur, nämlich die Befristung von Recht, die Verkürzung von Gesetzesformulierungen oder auch, was weiß ich, auf der Ebene unterhalb von Gesetzen, eben rechtsjuridisch verbindlichen Formulierungen auf Formeln, in denen deutungsoffene Stellen drin bleiben. In denen zum Beispiel, ein berühmtes Beispiel, was mir gerade einfällt, die Formel nach dem Stand der Technik in Gesetzen. Da steht dann nicht irgendetwas Bestimmtes, sondern es wird reingeschrieben nach dem jeweiligen Stand der Technik. Das heißt, da gibt es eine Art Joker im Text selber, in dem schon ein Wandel permanent vorgesehen ist. Was dann der jetzige Stand der Technik ist, wird außerrechtlich durch Gutachten oder wie auch immer geklärt. Und das, also diesen Typ von offen gehaltenen Bestimmungen findet man in zunehmendem Maße. Also wenn Sie auch, sagen wir mal, so ein bisschen technischere Gesetze angucken, ich weiß nicht, Sozialrecht oder auch im Steuerrecht und so weiter, finden Sie ganz oft, also erstens so Formulierungen wie das Nähere bestimmt dann, ja, und dann kommt eigentlich nur eine Behörde, die agiert, also quasi eine Ermächtigungsformel, die eigentlich nur noch Behörden oder Akteure ermächtigt zu irgendetwas, oder solche Formeln, die deutungsoffen eigentlich nur einen Platzhalter für Gutachter, für Tabellen, in denen die Zahlen dann ständig verändert werden sind oder was in der Art. Und das könnte so ein Indiz sein für sozusagen das immer pragmatischer werden. Es gibt noch viele andere mögliche Indizien dafür, aber eben ein schönes, weil man es im Rechtstext selber sehen kann. Also Rechtstexte, die so formuliert sind, dass sie die Änderbarkeit ihrer selbst, inhaltliche Änderbarkeit quasi schon in die Formulierung reinnehmen und nur noch so eine Art Gerippe bereitstellen, das sozusagen permanent durch gesellschaftlichen Dynamiken uminterpretiert oder umgefüllt werden kann. Ja, es hat was Irritierendes. Und es ist eine interessante Frage, also bis zu welcher Schwelle nennt man so etwas noch Recht? Regulierungsweisen diesen Typs. Also es gibt ja zum Beispiel ein der Tradition nach sehr wichtiges Kriterium für das, was man überhaupt nur Recht nennen darf, nämlich, dass es öffentlich sein muss und dass es alle kennen müssen. Diese Bedingung der Kennbarkeit dessen, was im Gesetz steht, ist ja nur zum Teil erfüllt, wenn da steht, Stand der Technik. Ja, woher weiß ich denn, was der Stand der Technik ist? Muss ich erst ein Gutachten einholen? Das heißt, die Grundfrage, ist der Inhalt einer Rechtsquelle, eines Gesetzes oder wie auch immer, überhaupt demjenigen bekannt? Ist ja kennbar für denjenigen, der dem unterliegt, ja. Die wird jedenfalls prinzipiell in Frage gestellt. De facto ist die oft in Frage gestellt. Es gibt so unendlich viele Gesetze, dass es überhaupt nicht möglich ist, die in einem Leben zu lesen. Also wer kann sie schon kennen? Kommen wir auch mit klar. Aber interessanter ist, wenn es sozusagen prinzipiell der Typ der Formulierung schon überhaupt nicht mehr erlaubt, durchzusteigen, was dieses Recht, also was diese Regel, dieses gesetzte Stück Text überhaupt tut. Also das ist jetzt nur eine Nebenbemerkung, aber sehr interessant, wir hatten das Stichwort Globalisierung schon mal, sind natürlich auch Globalisierungsprozesse unter dem Gesichtspunkt pragmatischer werden, aus verschiedenen Gründen, aber einer der Gründe ist, dass nicht nur die ökonomischen Akteure und auf Ökonomie zugeschnittene Formen von Recht zunehmend politisch den Ton angeben auf globaler Ebene, sondern dass auch unterschiedliche Rechtskulturen da aufeinander prallen, nämlich die angelsächsische und die kontinentale und noch ein paar andere, aber vor allem die beiden. Und die angelsächsische sehr viel stärker ohnehin solche pragmatischen Elemente enthält als die kontinentale. Und klar erkennbar ist, dass die angelsächsische sich durchsetzt. Also das Europarecht zum Beispiel ist an vielen Punkten sehr stark am angelsächsischer, am Modell angelsächsischer Juridizität gestaltet. Und insofern ein Faktor, der jetzt auf das kontinentale Recht so einwirkt, dass das auch stärker diese pragmatischen Züge bekommt, und zwar auch auf der Ebene der justiziellen Seite. Ne? Also stärker Elemente von Case Law, von fallweisem Entscheiden und nicht so stark auf Kontinuität bezogen auf ein Gesetz geprägten Entscheiden, sind im Europarecht zu beobachten. Und das hat Auswirkungen natürlich auch auf die nationalen Rechtskulturen mittelfristig, ganz eindeutig.
Das ist ja das, was eigentlich sehr interessant ist, dieses auf Case Law begründete Recht ja funktioniert und auch im Großen und Ganzen zu denselben Schlüssen gekommen wie das gesetzte Recht. Insofern hat sich ja offensichtlich diese Beziehung zwischen der Praxis und Theorie irgendwie, es hat sich reguliert. Es sind ja keine krassen Fälle,
ja, ich meine,
die man als zutiefst ungerecht und unakzeptabel empfinden kann. Oder ist das nicht der Fall?
Naja, also sehr viel weiß man auch gar nicht oder kriegt man nicht mit, was da so passiert. Aber es gibt schon Beispiele. Also ein schönes Beispiel ist das Patentrecht. Erinnern Sie sich an diese Diskussion, zum Beispiel die Patentierung von Lebewesen. Da war was Prinzipielles berührt. Das hatte was auch mit eben ganz unterschiedlichen Fassungen des Patentrechts zu tun, aber eben auch mit anderen Formen, wie eine Rechtskultur umgeht mit komplett neuen Sachverhalten. Also zum Beispiel so einer neuen Möglichkeit, ein Stück Mensch zu patentieren oder so. Und zwar tatsächlich den Stoff zu patentieren. Bei uns ist das eine ganz andere Logik gewesen früher. Also das gleicht sich auch gerade an über die europäische Patentgesetzgebung. Bei uns gab es Verfahrenspatente, vollkommen andere Baustelle. Auch gedanklich. Und die Frage, wie zum Beispiel Gen- und Genomtechnik Innovationen im Bereich Gen- und Genomtechnik vor dem Hintergrund des deutschen, Klammer auf kontinentalen, Klammer zu, Rechts, eigentlich hätte juridifiziert werden können, das ist eine komplett offene Frage, die Geschichte ist drüber hinweggeschritten, also es ist jetzt so, wie es ist, aber also das, ich finde zum Beispiel, rein von den Rechtsstrukturen her hätte man diskutieren können, ob man nicht den gesamten Bereich der Gentechnik eher als urheberrechtliche Frage diskutiert und gar nicht als Frage von Patentierung. Also juristisch gesehen spricht da einiges dafür.
Ja, ich glaube, das ist gerade der Punkt, wo sich das kreuzt.
Genau, aber da hat es sozusagen gar keine historische Lücke gegeben, in der eine solche Diskussion hätte stattfinden können, weil da einfach Präformationen auf globaler Ebene die Weichen schon gestellt haben. Das muss ja auch dann kompatibel sein. Ne? Jetzt habe ich Ihre Frage aber nicht ganz beantwortet, weil Sie hatten am Anfang noch ein bisschen... Ach so, mit der Theorie und Praxis, da wollte ich noch was dazu sagen.
bezogen aufs Recht, ist das mit der Theorie so eine Sache. Die Ebene, die wir jetzt wählen, ist ja eine relativ ungewöhnliche. Also die Perspektive der Philosophie, aber einer Philosophie, die zugleich durchaus versucht, sozusagen die Historizität und auch die Realität, also die institutionelle und politische Wirklichkeit dessen, was man Recht nennt, ins Auge zu fassen. Das ist natürlich eine theoretische Perspektive, aber erstens eine theoretische, die auch durchgreift sozusagen aufs Phänomen selbst oder jedenfalls der Idee nach das gerne tun würde. Und zum Zweiten ist es so, dass die Alternativen theoretischer Art, nämlich die Rechtswissenschaft, ja in dem Sinne keine Disziplin ist, die ein großes Theorie-Praxis-Problem hat. Das ist ja eine ganz eng an gerichtliche und gesetzgeberische Vorgaben angelehnte Disziplin, die eigentlich eher begleitet und reflektiert, was das Rechtssystem selber macht und insofern Teil des Rechtssystems ist immer schon. Da gibt es gar keinen großen Theorie-Praxis-Widerspruch. Man kann dann natürlich überlegen, ob man jetzt findet, dass irgendeine bestimmte Fallkategorie vielleicht doch eher so auszulegen wäre vor dem Hintergrund der Gesetzesformulierung XY und dann kann man da gibt es dann so gelehrten Diskussionen, dass die einen sagen, ja, das muss aber nach der Theorie, würde aber das und das dabei rauskommen, die anderen sagen, nach der Theorie käme aber das und das. Aber das heißt, unterschiedliche Begründungsfiguren, auch vielleicht unterschiedliche Lösungen in Ansehung des geltenden Rechts werden da diskutiert. Aber das ist eigentlich ganz ähnlich der richterlichen Rechtsfortbildung. Das heißt also, im Grunde sind es entscheidungsbezogene Erwägungen für unterschiedliche Varianten zu entscheiden vor dem Hintergrund eines geltenden Gesetzestextes. Und auch die Begründungen, die mobilisiert werden, sind Begründungen von einer Art, wie sie auch in Urteilen drinstehen könnten. Und damit liegt es sowieso schon ziemlich nah an dem, was man Praxis nennen könnte. Also wenn man Praxis jetzt nennt, das, was das Justizsystem zum Beispiel tut. Wenn Praxis jetzt heißt Rechtswirklichkeit, wie sieht es in der Gesellschaft aus mit dem Recht und keinem anderen? Das ist natürlich nochmal eine andere Frage. Aber das, also sag mal, bezogen aufs Recht selber, ist das mit dem Theorie-Praxis- und Praxisproblem nicht so dramatisch. Ich hoffe, dass jetzt keine Juristen im Raum sind, die jetzt sich getroffen fühlen. Ich wollte damit die Rechtswissenschaft nicht schlecht machen. Das wird auch von Seiten der Rechtswissenschaft durchaus gesehen und ja gar nicht zu Unrecht auch als Spezifik dieser Disziplin herausgestellt, dass sie eben keine, was weiß ich, frei rumresonierende theoretische Disziplin ist, sondern eine im Prinzip eine anwendungsorientierte Reflexionswissenschaft, die in der Tradition durchaus sich ja wohlfühlt, in der man die Jurisprudenz als Kunst bezeichnet. Also vielleicht irgendwo der Ingenieurskunstverband oder wie auch immer. Und damit kann man sagen, das ist eben das genuine Profil dieses Fachs. Gibt es noch Fragen?
Ich bin immer ein bisschen überrascht, dass Sie so abheben auf das politische Recht. Ich meine, wenn man an die ersten Gesetze denkt, das sind ja die 10 Gebote und die haben Sie zwar mal erwähnt, aber da ist ja sowas Strafrechtliches dabei.
Ja.
Und auch bei der Juristenausbildung fängt man ja zunächst mit dem Strafrecht an. Und das politische Recht kommt ziemlich zum Schluss.
Und, ja.
Auch das Zivilrecht hat ja, das haben Sie auch erwähnt, diese vielen Institutionen wie Ehe und so weiter, dass Sie aber da also weniger auf die Entwicklung abheben als auf diese politischen Aspekte.
Ja, Sie meinen das öffentliche Recht. Ja. Ja. Ich wollte das eigentlich nicht tun. Also ich hatte schon versucht, den Faden Strafrecht zumindest nicht völlig durchhängen zu lassen, sondern da, wo es in diesen avancierten Theorien auch diskutiert wird, das zumindest zu streifen. Sie haben im Prinzip recht. Gerade für die Vernunftrechtsdiskussionen sind nun diese innovativen Figuren, wie zum Beispiel den Gesellschaftsvertrag, also diese Idee, einer juridischen Figur, die als Begründungsfigur kandidiert an der Frage, wie Recht entstehen kann als Form, sind die natürlich besonders interessant. Also da steckt sozusagen eine neue Form von Reflexion drin, zu sagen, eine Bestimmung dessen, was die Form Recht ist, und eine Auskunft über die Frage, wie es zu Recht kommt, zu einer Situation, in der wir Recht haben und nicht vielmehr nicht, wird beantwortet mittels einer ihrerseits wieder rechtlichen Figur, nämlich mittels dieser Figur des Vertrags und der Vertragsfreiheit und so weiter und so weiter. Das ist natürlich sehr reizvoll. Also das definiert in gewisser Weise auch die Epoche des Vernunftrechts. Wenn wir jetzt stärker die zivilrechtliche Seite anschauen, dann haben wir in vielen Feldern jedenfalls eine große Konstanz. Eine allmähliche Entwicklung, Ausbau der Vertragstypen und so weiter, in der aber Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. und im 20. Jahrhundert eigentlich mehr passiert ist als vorher, was das Zivilrecht angeht. Also zum Beispiel, was ich eben erwähnt habe, die Phase der Entstehung von sowas wie Gesellschaftsrecht und Sozialrecht, das ist natürlich extrem interessant und auch dramatisch. Aber das passiert am Ende des 19. Jahrhunderts. Und vorher haben sie da zivilrechtlich relativ konstante Strukturen. Natürlich gibt es brisante Punkte, zum Beispiel das Familienrecht. Und es gibt bei Hegel zum Beispiel eine Theorie der Ehe und es gibt bei Kant eine Theorie der Ehe und Familie. Und die sind auch äußerst unterschiedlich und das wäre jetzt auch ein mögliches Thema gewesen. Allerdings sind die auch recht kurz gehalten und auch nicht sehr stark, ich sag mal, juridisch durchdiskutiert, sondern dann schon stärker mit Blick auf die Frage der Freiheit, der Art dieses Verhältnisses und so weiter. Ich nehme das aber mal mit, denn es ist nicht meine Absicht, da so einen einseitigen Akzent zu setzen. Es hängt ein bisschen an dieser Vernunftrechtsepoche und an dieser engen Bindung an Staatlichkeit, die der Formrecht als Form sozusagen auf die Füße hilft. Vorher ist das eben ein stärker mit anderen Formen des Ordnens verknüpftes Phänomen, auch das Zivilrecht und so weiter. Und das Kirchenrecht habe ich natürlich durch meine Art des Herangehens jetzt relativ stark in den Bereich eines Hybridphänomens zwischen Recht und Moral oder anderen Menschenführungstechniken, also mit denen jetzt die Kirche als Institution gearbeitet hat, gerückt. Das ist natürlich auch anfechtbar, so vorzugehen. Ich habe ein paar Mal was zum Strafrecht gesagt, aber es war so wahrscheinlich dann doch so, dass Sie jetzt das Gefühl haben, das hätte doch mehr sein können und vor allem auch kontinuierlicher. Ich habe also es aufgefädelt an einem Faden, der jetzt primär diese öffentlich-rechtliche Seite betrachtet hat. Aber wie gesagt, da spielt auch die Musik in der Zeit. Beim Strafrecht wird es auch nochmal sehr interessant um die, also an der Wende zum 20. Jahrhundert. Da komme ich auf jeden Fall auch drauf zu sprechen. Also da, wo unter soziologisierter Perspektive das Thema Kriminalität und Strafe sich vollkommen verändert. Also auch zu einem positiven Thema wird und empirisch diskutiert wird und dann so, also reine Präventionsmodelle, die alte Idee von Schuldstrafe, ja nicht ablösen, aber jedenfalls zu der in Konkurrenz treten. Also das kommt dann auch noch vielleicht. Ich nehme es aber mit, danke. Man könnte locker 2 Semester über das Thema lesen. Also das ist mir auch schmerzlich bewusst beim Vorbereiten immer. Ich würde auch gerne diesen anderen Punkt der justiziellen Seite noch deutlicher rausarbeiten können. Also die parallel laufende Frage, wie verändert sich eigentlich diese Seite, die ja auch die Formrecht mitdefiniert, also der Durchsetzbarkeit, der alltäglichen Vorfindlichkeit. Wie weit ist Recht etwas, was tatsächlich im Alltag deswegen relevant ist, weil man es betätigen kann, weil es greifbar ist, weil es als Instrument funktioniert. Auch das kann man in der kurzen Zeit nur super schlecht rüberbringen. Also ich hatte einmal den Punkt mit der Frage der Prozessdauer. Also was ist Recht, wenn es schon mal im Ansatz 10-12 Jahre dauert, überhaupt irgendwie aus dieser Maschinerie sowas wie eine Reaktion herauszubekommen? Es ist natürlich im Alltag ein ganz anderes Phänomen, als wenn das sozusagen zeitnah rückwirkt auf Prozesse, die noch laufen. Gibt es noch Fragen? Wir haben noch ein bisschen Zeit, eigentlich nicht viel.
Ja, also wenn jemand fragt, dann berichte ich nochmal von einer Beobachtung. Also ich bin ja selbst Jurist und beschäftige mich mit nichts anderem als Recht. Und ich meine, die Definition von Recht bei Hegel, das fand ich faszinierend. Und darüber konnte man nachdenken, nicht? Wirklich die Freiheit und so. Aber sonst sind wir irgendwie, finde ich, dieser Sache, so interessant ich Ihre Vorlesung finde, und ich bin ja schon jahrelang dabei, ich denke nur an die Zeitvorlesung, so richtig ran sind wir, finde ich, bisher nicht gekommen an das Recht. Wenn ich das mal so da sagen darf. Das
ja.
Ist irgendwie, das ist zwar alles faszinierend, sich mit Hobbes, Hegel und so weiter zu befassen und auch mit Kant, aber also wenn ich an Ihre Zeitvorlesung denke, wenn Sie da bei den Ägyptern angefangen haben, da war das noch, also mich hat es mehr berührt, wollen wir sagen.
Ja.
Auch als jemand, natürlich, ich meine, mit dem Begriff Zeit ist man ja auch ununterbrochen zugange und die begegnet einem genauso wie das Recht. Aber man kommt irgendwie der Sache vielleicht mit dem Recht nicht so nah, wenn man so spät anfängt.
Das glaube ich nicht, dass das Problem ist. Also ich vermute eher, dass es immer noch so schwer zu packen ist, weil wir noch so weit weg sind von heute. Jetzt historisch gesehen. Ja. Also wir stecken ja immer im Moment gerade mal noch so Mitte des 19. Jahrhunderts. Aber das ist vielleicht auch nur die halbe Auskunft. Ich sage jetzt mal einen bestreitbaren Satz, aber es ist eine Vermutung. Also ich habe mich mit dem Problem Recht auch ziemlich ausführlich beschäftigt, weil das nämlich das Thema meiner Habilitationsschrift ist auch. Das heißt, ich habe gerade über diese relativ grundsätzlichen Fragen selber auch nachgedacht, und zwar auch so staunend nachgedacht ein Stück weit. Ich würde sagen, juridische Normativität, also um es mal so auszudrücken, denn Recht ist auch schon so eine sehr nominalistische Bezeichnung eigentlich für das Phänomen, mit dem wir da zu tun haben, ist möglicherweise noch deutlich abstrakter als sowas wie das Phänomen Zeit etwa. Und die Frage ist tatsächlich, wo liegt eigentlich so etwas wie Erfahrbarkeit von Recht? Also in der Moderne. Natürlich ist das jetzt, auch wenn ich auf eine Weise eine schwachsinnige Frage, die ich da stelle, also man kann irgendwo hingehen und unterschreibt und das funktioniert und so, natürlich ist das, also es ist aber, es hat diese Unspürbarkeit einer hochgradig optimierten Technologie. Und damit ist tatsächlich die Phänomenqualität selbst ein Problem. Also Sie sind professionell damit beschäftigt, insofern sind Sie nicht in der Gefahr anzunehmen, es gäbe Recht nicht. Ja? Aber tatsächlich läuft auch phänomenologisch gesehen der Versuch, das im Sinne eines Phänomens zu fassen, leer. sehr weitgehend leer. Und das ist ein extrem interessanter Punkt. Deswegen habe ich, also diese, das war jetzt nicht im Scherz gemeint, dieses Problem, was hat es eigentlich mit dieser Positivierung von Recht auf sich, ist ein ganz grundsätzliches und extrem rätselhaftes Problem. Denn im Grunde müsste die Frage lauten, wie war es möglich, das Recht zu positivieren und so etwas wie den Glauben an ein Phänomen Recht übrig zu behalten? Weil das, was wir haben können, sind Juristen oder sind Formulare oder sind Gerichte oder was auch immer. Das sind alles positiv gegebene Entitäten. Aber das, was dem Ganzen sozusagen die Einheit verleiht, also der Stoff, mit dem dieses System arbeitet, ist überhaupt nicht mehr auf einer phänomenalen Ebene irgendwie zu fassen.
Also das Phänomen Recht mit Technik in Verbindung zu bringen, das habe ich bei Max Weber gelesen. Im Grunde als Herrschaftstechnik. Das ist so seine bauchpositive Theorie nach Recht, was er so als Herrschaftsinstrument dann im Grunde sieht. Muss man nicht eigentlich doch, wenn man das Recht jetzt gegenwärtig im Blick rückt, nicht vom Recht als Technik und vom Recht als Form zum Recht als Teilsystem der Gesellschaft kommen? Ja. Also im Grunde also das, was Sie auch schon ein paar Mal anklingen lassen, so wie manche Grundbegriffe, das wäre sozusagen Rechtssystem, das würde dann das Firma als Recht als dann richtig im Grunde vielleicht gegenwärtig begreifen, und wir verstehen als ein Teilsystem der Gesellschaft, wo im Grunde Entscheidungen laufen, wo entschieden wird, Fälle, ne, dass jemand Recht hat, ein anderer Unrecht, dass diese Entscheidungspraxis, das ist, was Recht ist. Ja. Deswegen muss das Recht sein, gar nicht von allen gekannt werden, sondern diejenigen, die es, wie mein Nachbar, betätigen, sind diejenigen, die es tun, die es praktisch werden lassen. Ne?
Ja.
Und dann brauchen wir keine, auch im Grunde keine Staatstheorie vielleicht mehr, auch keine drei Teile der, also eine dreigeteilte Gewalt, die wir also ja immer noch als Hintergrund, Stichwort haben, als Einheit des Staates, also drei große Teile, die Legislative, die Exekutive und die Judikative, sondern dass wir diese drei Teile in Funktionssysteme der Gesellschaft transformieren und dann doch einen besseren Blick haben auf das, was heute los ist.
Ja, da spricht einiges dafür. Das wäre eine Möglichkeit, dieser sozusagen Nicht-Phänomenalität, aber doch erweislichen Funktionstüchtigkeit des Rechts irgendwie eine Erklärung zu geben. Und es würde auch sehr gut erklären, warum es so schlecht, also warum eine der größten Fragen der Rechtstheorie ist, wie können wir die Einheit von Recht denken? Also als Teilsystem können wir etliche Institutionen benennen, die da beteiligt sind, von der Juristenausbildung bis zur Schlichtungsstelle und Rechtswissenschaft und allerlei sonst noch. Aber
die Ausbildung im Bildungssystem wäre.
Ja. Und damit könnten wir einiges erklären. Und ich glaube auch, dass das ein starker Ansatz ist. Allerdings deswegen auch stark, weil Luhmann einen anderen Technikbegriff hat als Weber. Also es geht dann da nicht um eine sozusagen Beherrschungstechnik, sondern, und das wäre dann viel brisanter und könnte auch besser erklären, worin das Grundsatzproblem liegt mit diesem Unphänomen, eine Wirklichkeitsermöglichungstechnik. Also tatsächlich in gewisser Weise eine Technik der Organisation, Reorganisation und Strukturierung von Kommunikation. Und damit würde dieser eigentümliche, latente Charakter auch erklärt werden können. Das heißt, es ist eigentlich eine Technik, die Welt ermöglicht, Normalität ermöglicht und eben deswegen, weil sie das tut, in dieser Normalität so wenig vorkommt. Aber es bleibt eine extrem interessante Frage übrig, wenn man sich das so vorstellt. Also ich meine, das ist ganz beruhigend und so. Aber wieso funktioniert es? Aus der Juristenperspektive ist es gar kein Problem, dass das System natürlich funktioniert. Aber warum funktioniert das Recht sozusagen draußen? Also warum halten die Leute sich dran? Warum ist es so stark habitualisiert und ist auch noch als Recht erkennbar? Also es ist ja so, dass die Unterscheidung von Recht und Nichtrecht genauso wichtig ist wie die Unterscheidung von Recht und Unrecht. Und beide beherrschen wir, ohne Juristen zu sein. Und beide haben einen Wirklichkeitswert, also werden anerkannt oder wie immer man das sagen will, ohne dass es dieses Phänomen, die Einheit oder was auch immer dann noch geben dürfte eigentlich. Also das ist ein ganz interessanter Punkt. Man muss sich dann so etwas wie einen zivilreligiösen Charakter der juridischen Normativität vorstellen, dass, um zu erklären, dass es funktioniert. Und dass wir zum Beispiel jetzt im Blick auf dieses Drohbild nicht rechtsstaatlicher Gesellschaften, also sagen wir mal Scharia, Islam, wie auch immer, da gibt es ja so, dass wir so eine klare Sozialisation offensichtlich haben, dass wir die Juridizität, auf der jetzt unsere Idee zum Beispiel vom Politischen oder wie auch immer, auch von uns als Personen und dergleichen aufruht, scharf wahrnehmen. Ganz schnell, also diese Grenzen, das Fremde von nicht in dieser Weise durch juridifizierten Gesellschaften wahrnehmen. Und wir müssen damit auseinandersetzen. Also das finde ich sehr interessant und sehr rätselhaft.
Ja, aber ist das nicht auch mit dem Sittlichkeitsbegriff bei Hegel irgendwie in Verbindung zu bringen? Ich meine, das, was Sie gerade jetzt erzählt haben, dieses nicht religiöse Übereinstimmen, aber in so vielerlei Hinsicht, nicht? Das ist doch genau das, was Hegel mit Sittlichkeit erfasst.
Das ist wahr. Also das wäre auch eine Möglichkeit, sich dieses Funktionieren oder Fungieren von Recht zu erklären. Aber es kollidiert ein wenig mit diesem pragmatischen Moment, mit dieser hohen Änderbarkeit. Also da haben wir dann auch ein gewisses Problem, also, oder wir müssen dann wieder auf eine starke Vernunftkonzeption setzen und sagen, okay, das sind Prozesse, vielleicht geht es mit Habermas, also dann eher Habermas und Hegel fusioniert, dass man sagt, gut, in gewisser Weise ist die Rechtsform doch nur eine geronnene Vernünftigkeit, die als kollektive Ressource möglicherweise eben auch in solchen Prozessen des politischen, öffentlichen Aushandels oder Miteinanders oder auch wie auch immer sozusagen permanent neu anfällt. Und insofern kann man dann sagen, diese Sittlichkeit ist zwar hochgradig im Wandel begriffen und auch stark arbeitsteilig organisiert und so weiter, und trotzdem hat sie diese Vitalität, also die sie haben muss aus hegelischer Sicht, weil da eben Vernunft im Spiel ist.
Ja, oder das Verfahrensmäßige wird eben aufgenommen als ein Teil der Sittlichkeit.
Ja.
Und in dem Moment, in dem ein bestimmtes Verfahren praktiziert wird, akzeptiert die Gemeinschaft das als neues Regel.
Ja. Wobei Luhmann übrigens gerade am Punkt Verfahren einen etwas anderen Vorschlag macht, der auch interessant ist und diskussionswürdig. Der hebt ab auf den sozusagen Spielcharakter, den gerade das Verfahren hat. Also das Verfahren ist ja auch eine Form, jetzt nicht unbedingt Rationalität, sondern eine bestimmte Art von Partizipation an einem konventionell organisierten Spiel anzubieten. Also man kann einsteigen als Mitspieler. Und es wäre auch eine Möglichkeit, sich diese fluide Form von Sittlichkeit vorzustellen, dass wenn man stärker auf diese Spielrationalität setzen würde, das ergibt natürlich ein etwas anderes Gesamtbild dann da als bei Hegel oder bei Habermas auch. Aber es ist auch nicht von der Hand zu weisen. Also das Stichwort Verfahren ist jedenfalls ganz zentral.
Ich frage mich dann immer, wo bleibt denn Verantwortung in diesem Ganzen? Gibt es das dann nicht mehr? Wenn man diesen Spielcharakter hat, dann ist niemand mehr zu fassen.
Also persönliche Verantwortung.
Wie bei Kant eben, denke ich, doch ganz massiv war, indem das Individuum durch Einsicht moralisch handelt.
Ja, das findet eigentlich in einer solchen Perspektive so nicht statt. Natürlich ist die Idee der Selbstverpflichtung, wenn man das entsprechend anthropologisiert oder psychologisiert, kann man das also sozusagen machttheoretisch fassen und kann sagen, okay, wir disziplinieren uns eben entsprechend oder werden diszipliniert, strukturelle Gewalt oder keine Ahnung. Und dann sind wir eben diese Art von Subjekten. Aber auf der Systemseite sozusagen gibt es gar keine Verantwortung, sondern im Gegenteil. Also da ist ja sozusagen das Recht mit seinen verschiedenen Institutionen eher eine Erfindung die Verantwortung zirkulieren lässt in sich und eben gerade nicht an Individuen, die Entscheidungen treffen, knüpft, sondern verallgemeinert rückbezieht auf das Gesetz oder auf den Willen aller oder wie auch immer.
Aber soweit ich weiß, ist es bei uns in Deutschland auf jeden Fall noch so, dass ein Richter in der Situation Recht spricht und verpflichtet ist, aus eigener Verantwortung das Recht zu setzen in dem Moment. Ja, er hat zwar Regeln, aber er ist, deswegen ist ja bei uns das auch so schwierig, so eine Fernsehsendung da einzuschalten, glücklicherweise. Die Richter, das ist doch richtig, die müssen...
Soll ja Vogt beantworten, er ist Richter.
Ja, also sagen wir mal, es gibt natürlich Rollen, das ist ja als Rollenspiel organisiert, also wenn man jetzt das Spiel, die Spielmetapher nochmal aufgreift. Und die Rolle der verschiedenen Akteure bei Gericht ist klar definiert.
Ja, ist ja nur Sprachrohr des Rechts.
Ja, eben. Also ich meine, und wo es da zu persönlich wird mit der Verantwortung, wird es einfach auf der nächsten instanzlich nochmal neu verhandelt. Also insofern ist das so ein Typ von Amtsperson, ja, der da agiert, den gibt es an vielen Stellen.
Aber da kann man ja gerade dann einbrechen. Ich denke, wenn das normalerweise so ist, nach den Verfahrensrechtsvorschriften, ist das aber eben doch ein Punkt, wo wirklich auf die persönliche Verantwortung des Richters abgehoben ist. Und dann, wenn das zwar nicht immer geschieht, ist das aber eine Möglichkeit des Widerstandes.
Dass man den dann quasi, was soll man dann machen?
Revision.
Ihn nein, anzeigen, weil wegen... wegen
nein, dass der Richter selber sich dagegen...
ja, also das ist aber... Also ich halte das nicht für, recht, für sehr relevant. Das ist also sozusagen eine berufsethische Klausel, aber in dem Sinne nicht Funktionsteil des Rechtssystems.
Ich glaube, da gibt es eine ganz kurze Antwort drauf. Wir gehen nun an das Gesetz. Wenn der Richter zu dem Ergebnis kommt, ich kann diese Entscheidung nicht tragen, dann muss er überprüfen, ob das Gesetz mit der Verfassung übereinstimmt. Wenn er zur Ansicht ist, das widerspricht der Verfassung, muss er vorlegen. Insofern kommt er relativ schnell aus der Frage
genau
raus.
Und sagen wir mal, tatbestandlich ist alles eben so, dass das und das Urteil verhängt werden müsste. Nehmen wir mal Strafrecht, ja. Und der Richter könnte es persönlich jetzt aber nicht verantworten, das zu tun, obwohl es gesetzlich und auch von den Üblichkeiten her erforderlich ist, dann ist es nicht möglich, sich darauf zu berufen und zu sagen, ich persönlich kann aber einer Frau nicht zu Leide tun und deswegen spreche ich sie frei oder sowas. Also das geht nicht.